In einer jüdischen Gemeinde hatte einer den Wunsch, doch jemanden einzuladen zu seiner Geburtstagsparty. Und so ging er auf ihn zu und lud ihn ein, sag, komm doch bitte zu meinem Geburtstag. Ja, gerne, und sag mir, wo wir uns treffen sollen. Ja, also du gehst in die Eichendornstraße und dort ist es die Hausnummer 22. Das ist ein mehrstöckiges Gebäude, etwas verwinkelt gebaut. Da gehst du die Treppe hoch, gehst etwas rechts und dann links und dann geht es wieder eine Treppe hoch. Und dann gehst du den langen Flur bitte entlang und dann geht es noch mal eine Treppe hoch. Und dann bitte an der linken, nicht an der rechten Tür, bitte mit dem Fuß kräftig dagegen treten. Konntest du dir das merken? Ja, sagte er. Nur eines habe ich nicht verstanden. Warum soll ich denn mit dem Fuß gegen die Tür treten? Ja, du wirst doch wohl nicht ohne Geschenke kommen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebe Gemeinde in Rheinbach. Ich habe mich sehr auf diese Begegnung, auf diesen Gottesdienst mit euch gefreut. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich hier bin und ich erinnere mich an die Gottesdienste und an die Begegnung, die ich hier schon mit euch, mit dem einen oder dem anderen mehr hatte. Und es ist ein Geschenk, einfach bei euch hier in Rheinbach zu sein. Ich weiß nicht, wie es dir in deinem Leben geht, aber ist das nicht etwas Wunderbares in deinem Leben, dass es da Orte gibt, wo du weißt, wenn ich dahin gehe, da finde ich Brot, um es zu kaufen, weil ich Hunger habe. Dass es Orte gibt, wo du weißt, da muss ich hingehen, um etwas zu trinken zu bekommen. Dass es Orte in deinem Leben gibt, wo du weißt, da muss ich hingehen, um Gemeinschaft zu erleben. Ihr in Rheinbach, ihr seid ein solcher Ort mitten in dieser Welt. Nicht für die ganze Welt, obwohl ihr mit der Welt ja schon ganz schön durch eure Missionare verbunden seid. Aber hier, liebe Geschwister, lasst uns das mal einen Moment uns bewusst machen. Hier ist ein Ort der Gottesbegegnung. Ein Ort, wo der lebendige Gott seinen Menschen begegnen will. Wo er dir heute Morgen begegnen will. Ich weiß nicht, ob du damit aufgewacht bist heute Morgen, mit diesem Gedanken, Gott will mir heute im Gottesdienst begegnen. Ich wünschte eigentlich allen unseren Gemeinden eines zum Geburtstag und für den ganzen Alltag eines jeden Jahres. Dass wir eine ganz große Erwartungshaltung haben. Eine Erwartungshaltung an den lebendigen Gott. Eine Erwartungshaltung, besonders am Sonntag, wenn wir zum Gottesdienst gehen, dass wir sagen, und ich darf erwarten, mir begegnet der lebendige Gott. Vielleicht nur in einem Teil eines Liedes. Vielleicht nur in einem Teil eines Wortes. Das muss nicht die ganze Breite sein, aber dieser eine Moment der Berührung, wo du erlebst, Gott begegnet dir. Und er tut das, weil er eine Sehnsucht nach dir und deinem Leben hat. Eine Gemeinde ist sehr lebendig, wenn sie in dieser Erwartungshaltung lebt und darauf achtet, dass diese Erwartungshaltung nicht eine Erwartung an die Geschwister ist. Wo man dann plötzlich in seiner Erwartung den einen oder anderen überfordert oder auch gar verletzt. Guckt euch mal ihr, die ihr verheiratet seid, an, wie schwierig das sein kann mit den unausgesprochenen Erwartungshaltungen. Wenn die Frau in ihr sich lebt und sagt, ach, und sie sagt das nicht, sie denkt das nur, wenn er mich doch lieben würde. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und er sagt es auch nicht, aber ist so voller Erwartung. Ach, wenn sie doch voll Liebe zu mir stehen würde. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Von dieser Erwartung spreche ich nicht, das macht unter euch aus. Sondern von der Erwartung, dem lebendigen Gott zu begegnen und als Gemeinschaft in einer Gemeinde stark zu sein, dass wir sagen, und unsere Erwartung, die wollen wir auf unseren Gott ausrichten. Ich sehe was, was du nicht siehst. Oh ja. Ihr kennt das vielleicht ja auch. Das ist eines der Spiele, da brauchst du keine große Vorbereitung. Da brauchst du nur ein paar Blicke, da brauchst du nur ein paar Worte. Wenn du zum Beispiel im Wartezimmer sitzt und die Kinder sind so unruhig und es dauert so lange, bis du endlich drankommst, wie soll man diese Zeit füllen? Und dann spielt man ein solches Spiel. Ich sehe was, was du nicht siehst. Nicht wahr? Könnten wir jetzt hier anfangen, liebe Geschwister, aber dann seid ihr heute Abend noch nicht durch. Also, ich sehe was, was du nicht siehst. Ich will das einfach mal ganz kurz auf einen Punkt bringen, liebe Geschwister. Mir ist aufgefallen im Alten und im Neuen Testament, dass ein Wort immer bestechend häufig genannt wird. Und als ich im Deutschunterricht meiner Schule, ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, das war so ein Fach, also wenn man da seinen Aufsatz zurückbekommen hatte, da gab es immer, kennt ihr diesen roten Stift, ja? Eine blöde Farbe am falschen Blatt, am falschen Punkt. Egal, anderes Thema. Aber das war zum Beispiel dann immer da erkennbar, wenn du Füllworte verwandt hast. Wisst ihr, was Füllworte sind? Füllworte sind die Worte, die da stehen, die eigentlich nicht da hätten stehen müssen, weil es eigentlich selbstredend ist. Und ich glaube manchmal, dass manche Christen mit einem Wort im Alten und im Neuen Testament umgehen wie mit einem Füllwort. Und das ist das Wort siehe. Das Wort siehe. Und Jesus sah sie an, so steht es bei Johannes. Da denkt man, lieber Johannes, ist ein Füllwort. Streichst du rot an. Oder Gott sagt zu Abraham, sieh gen Himmel. Zähl die Sterne. Man könnte sagen, naja, guck in den Himmel, siehe, kann man doch durchstreichen. Ich will es kurz machen an dieser Stelle, aber ich euch auf eine Spur bringen. Wenn immer du im Alten und im Neuen Testament das Wort siehe findest, dann wünsche ich dir, dass es ein Stolperwort wird, über das du stolperst. Denn es ist nicht selbstredend. Es ist nämlich ein Wort, wo wir von Anfang an immer wieder herausgefordert werden. Schau hin. Schau richtig hin. Sieh genau hin. Und erlebe das, ich sehe was, was du nicht siehst. Das sind nämlich Worte, wo der lebendige Gott plötzlich uns die Augen öffnen möchte für das Leben, für das, was er sieht, was wir noch nicht sehen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Es gibt Geschwister in einer Gemeinde, die können schon vor anderen etwas sehen, bevor die anderen es sehen. Und es ist wunderbar, dass das so ist, weil sie andere damit auf die Spur bringen können. Sehen will gelernt sein. Die richtige Blickrichtung. Es gibt Menschen, die haben einen eigenen Blick. Die haben einen Blick, der ist ungefähr 2 Meter genau vor die Fußspitzen gerichtet. Kennt ihr diese Menschen? Die gehen so. Und wenn sie gehen, schauen sie 2 Meter vor ihre Fußspitzen. Das liegt nicht an der Gleitsichtbrille, sondern es liegt daran, dass sie ihre Probleme haben mit dem Sehen. Und zwar nicht mit dem Sehen der Augen, sondern mit dem Sehen der Seele. Unsere Seele sieht. Und unsere Seele will geformt werden. Und durch die Gottesdienste wird unsere Seele, unser Herz geformt, hinzuschauen. Lasset uns aufsehen auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ich sehe was, was du nicht siehst. Liebe Geschwister, ich wünsche euch, dass ihr sehfähige Menschen seid, die mit dem Herzen sehen. Es gibt Menschen, die haben immer das Negative im Blick. Die können, wenn ich sie frage, wie geht's eurer Gemeinde, mir sofort 5 Punkte aufzählen, die vielleicht nicht so gut laufen. Und das ist das Erste, was sie sehen. Oh Gott, behüte euch vor solcher Sicht. Wenn ich bin jetzt über 40 Jahre verheiratet und ich kenne meine Frau gut. Und das Schlimmste ist, meine Frau kennt mich gut. Ja? Und wenn ihr die fragt, wer ist Matthias Knöppel? Die könnte euch so viel von mir erzählen, was mir sehr peinlich wäre, was ich gar nicht gut fände. Und wenn meine Frau Sigrid und ich uns in den Blick nehmen und wir so miteinander umgehen, ich sehe was, was du nicht siehst, was wäre das für eine Gemeinschaft und Ehe? Aber es gibt Menschen, die sehen über dem Leben eines anderen viel, viel mehr. Ich glaube, wenn ich jetzt Gottes Wort lese, wird es euch überraschen, welches Bibelwort ich mitgebracht habe. Wahrscheinlich eine Geschichte, die du schon so oft gehört hast, schon so oft gesehen hast, so oft vielleicht eine Predigt gehört hast, vielleicht sogar im Kindergottesdienst darüber gesprochen hast oder im Hauskreis, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eine Geschichte, die zu den ganz bekannten Geschichten gehört. Und ihr könnt, wenn ihr eure Bibel dabei habt, einfach mal aufschlagen, Matthäus 9, die Verse 35 folgende. Und ich lade euch einfach nochmal ein, Gott die Ehre zu geben, indem wir jetzt aufstehen bei dem Hören und Sehen des Wortes Gottes. Und bevor ich lese, bete ich noch einmal. Lieber Vater im Himmel, wir stehen vor dir als Empfangende. Und jetzt bitten wir dich, dass du uns öffnest für dein Wort. Und dass du dein Wort für uns öffnest. Amen. Und Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn. Denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Bitte nehmt wieder Platz. Zwei Bilder begegnen uns in diesem Bibelwort. Was bekommen wir da zu sehen? Zunächst sehen wir eine Schafherde ohne Hirten. Das ist eine Herde ohne Nahrung, ohne Pflege. Und so werden Menschen von Jesus beschrieben, die er sah, die er im Blick hatte. Es sind die gleichen Menschen, denen Jesus dann die gute Nachricht, das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte. Und diese Menschen sah Jesus und er hatte sie im Blick. Und es heißt, es jammerte ihn. Menschen wie Schafe zu sehen, die keinen Hirten haben, die hierhin und dorthin laufen, sich hier und dort wundstoßen und dann verschmachtet liegen bleiben. Und Jesus sah sie. Und seine Reaktion war nicht, ja, die sind aber alle selber schuld. Sicher sind die alle selber schuld. Sicher bist du schuld. Sicher bin ich schuld. Aber er kam, um diese Menschen zu erlösen und zu erretten. Die sind doch alle selber schuld. Diese Feststellung hat Jesus übrigens niemals gemacht. Und sie hat ihn niemals deshalb abhalten können, den schuldig gewordenen zur Hilfe zu kommen. Im Gegenteil, er sah sie und er nahm sich ihrer an. Das, was die damalige Gesellschaft und auch unsere Gesellschaft heute sich meint, nicht leisten zu können, sich diesen Menschen zuzuwenden, das hat Jesus getan. Und er tat das ohne Berührungsängste. Er ging nicht auf Distanz. Manchmal steht das auch in der Bibel ganz wörtlich da und Jesus berührte ihn. Auch kein Füllwort, sondern ein Wort, was diese Nähe Gottes ausdrückt. Da ging er zu den betrügerischen Steuerbeamten oder zu der Hure oder zu den Verachteten, wo sie auch waren. Jesus wartete dabei, und das müssen wir uns mal bewusst machen, Er wartete noch nicht einmal auf Einsicht der Betroffenen. Er wartete noch nicht einmal auf ein Schulderkenntnis und noch gar nicht mal auf ein Schuldbekenntnis, bevor er sich ihnen nahte oder zuwandte. Überhaupt nicht. Jesus geht auf diese Leute zu, weil er eine unendliche Liebe zu diesen Menschen hat. Darf ich das mal ganz kurz persönlich dir auf den Kopf zu sagen? Wir kennen uns wahrscheinlich nicht persönlich. Und für vielen habe ich vielleicht noch nie ein Wort gesprochen. Aber es gibt etwas, was ich über deinem Leben sagen kann, was ich weiß, was ich sehe, etwas, was dich persönlich betrifft, etwas, was von Gottes Sicht zur Einsicht wurde. Auch wenn ich dich persönlich nicht kenne, eines weiß ich von dir. Du bist unendlich geliebt von diesem lebendigen Gott, was auch immer in der vergangenen Woche gewesen ist, wo du vielleicht gescheitert bist, wo du dir gesagt hast, und ich wollte doch in dieser Woche alles besser machen, oder wie etwas wieder ganz aus deinem alten Wesen nach oben gekommen ist, oder wo dir etwas gelungen ist. Egal, ich kenne dich nicht, aber ich weiß, dass du unendlich geliebt bist von dem, der dich wie kein anderer kennt, der weiß, was gewesen ist, der weiß, was du jetzt gerade denkst, der weiß, was du gerade mit dir rumschleppst. Vielleicht ich sehe was, was du nicht siehst, heute Morgen, diese Sicht, so geliebt, so geliebt. Und ich wünsche mir, dass der Heilige Geist dir das jetzt in diesem Moment so in dein Herz hineinfallen lässt, dass du es nicht nur einfach als eine Rede aufnimmst, sondern als ein Gruß, wo Gott heute Morgen den Wunsch hatte, dir das einfach mal zu sagen. Geliebt, ich liebe dich. Und deshalb ist Jesus gekommen und er sah die Menschen, wie sie auch waren, wie die keinen Hirten haben. Und er liebte sie. So ist Gott unterwegs zu den Menschen, die er sieht, die er im Blick hat, denen er seine ganze Zuwendung schenkt. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Bild. Das eine ist das Bild von der Herde. Wir haben das verstanden, ja? Jetzt gibt es aber ein zweites Bild. Jesus nimmt ein zweites Bild in seine Rede auf. Die Ernte ist groß, sagt er. Aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und jetzt müssen wir uns eine Frage stellen. Seid ihr noch wach? Seid ihr noch dabei? Dann will ich diese Frage jetzt hier einfach mal stellen, dass ihr sie nie wieder vergisst. Die Frage lautet jetzt, warum ist die Ernte groß? Wenn wir sehen wollen, was du noch nicht siehst, dann müssen wir jetzt die Frage stellen, was sehen wir denn? Warum ist die Ernte groß? Warum ist die Ernte groß? Was meint er? Und da gibt es zwei Deutungen, die man da annehmen könnte. Die erste Möglichkeit wäre, Jesus sieht die große Ernte, weil die Menschen wie zerstreute und verschmachtete Schafe ohne Hirten herumlaufen. Dann wären also, und jetzt müssen wir genau hinhören, die elenden und kranken und beladenen Menschen die Ernte. Aber jetzt will ich mal kritisch fragen. Was wäre das denn für eine Ernte, die dafür das Himmelreich eingeholt werden sollte? Und können die Jünger allen Ernstes da in der Nähe Jesu an diese verschmachteten Menschen denken, die für die Ernte jetzt so schön verschmachtet sind? Und wäre das, wenn das so wäre, hätten dann nicht die Menschen recht, die ihre Erntearbeit darin sehen, dass sie die Not der Menschen zum Anlass nehmen, um sie dann für ihre Ziele und für ihre Gruppen zu gewinnen? So, liebe Geschwister, arbeiten jedenfalls manche Sekten. Mit einem wachen Blick sehen sie die Not der Menschen, knüpfen treffsicher an und dann schlachten sie aus. So nach dem Motto, Mensch, dem geht's dreckig, der ist jetzt reif fürs Himmelreich. Es gibt auch christliche Kreise, die meinen, es sei die beste Erntezeit, wenn die Not der Menschen am größten ist. Denn dann sind die Leute weich. Und wenn sie weich sind, dann sind sie bald reif. Und deshalb sind sie dann auch bald dran. Mit einer solchen Sicht müsste man sofort in jeder Gemeinde mit der Fürbitte aufhören. Dann müsste man beständig um Not bitten, so in gewisser Weise als Evangelisationsunterstützung. Und umgekehrt muss man sich ja dann auch die Frage stellen, ob Mission überhaupt Sinn macht, wenn es den Leuten gut geht. Nein, die Ernte ist nicht groß, weil die Not groß ist. Die Ernte ist aus einem anderen Grund groß. Und dafür will der lebendige Gott uns heute Morgen die Augen öffnen. Denn Jesus Christus hat selbst seinen Jüngern die Stelle gezeigt, wo diese Sicht ganz deutlich hervorbricht und uns mit hineinnimmt. Da spricht er nämlich ebenfalls im Sinne der Ernte von einem Weizenkorn. Erinnert ihr euch? Ein Weizenkorn, das in die Erde gelegt wird. Und wenn es nicht in die Erde gelegt würde, blieb es allein und könnte nichts bringen, keine Frucht. Und Jesus sagt, das Weizenkorn, wenn es in die Erde gelegt wird und stirbt, dann bringt's viel Frucht. Und liebe Geschwister, genau das ist der Punkt. Die Ernte ist groß, weil Jesus Christus das Weizenkorn in den Boden dieser Welt gelegt worden ist und starb und nun Frucht gebracht hat. Die Ernte ist nicht groß, weil die Not groß ist. Die Ernte ist groß, weil Jesus Christus groß ist. Und ich habe dir gerade über deinem Leben etwas gesagt, auch wenn ich dich nicht kenne. Was aber gilt, dass Jesus Christus dich liebt. Und jetzt sage ich dir etwas Zweites über dein Leben, auch wenn ich dich nicht kenne, was aber über deinem Leben steht. Jesus Christus hat für dich alles getan. Alles getan. Die Ernte ist groß, weil er alles für dich getan hat, weil er gestorben ist. Und es gibt nicht dich oder einen Nachbarn oder irgendeinen Menschen auf der Welt, der dabei nicht mitbedacht worden wäre, als Jesus am Kreuz starb und gesagt hat, es ist vollbracht. Da hat er das nicht elitär auf sein Volk oder auf einige wenige gesagt, da hat er Menschen im Blick gehabt. Jeden Menschen, diese Welt, die er so sehr geliebt hat, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Was für eine Sicht, liebe Geschwister. Und wenn du morgen in die Schule gehst und deinem Klassenkamerad begegnest, dann gibt es diese zwei Dinge, die du sehen darfst mit dem Herzen. Das eine, das ist ein Mensch, der vollkommen geliebt ist. Und das zweite, ein Mensch, für den Jesus alles getan hat. Ob er oder sie das weiß, einmal unbesehen. Das sind die Dinge, die wir neu sehen lernen müssen. Diese Sicht, mit der wir aufeinander zugehen, diese Sicht, dass die Ernte groß ist, nicht weil die Not groß ist, sondern weil die Erlösung und Rettung in Jesus Christus groß ist. Deshalb predigen wir, liebe Geschwister, auch nicht das Evangelium vom Tod und der Todesbedrohung her. Wir predigen das Evangelium, die frohe Botschaft, weil Gott in Jesus Christus Frieden gemacht hat und uns zu Boten seines Friedens gewonnen hat. Liebe Geschwister, die Ernte ist groß, weil Jesus Christus für uns alles getan hat. Und ich sage das jetzt einmal zugespitzt in einem Satz. Vom Kreuz Jesu her sehe ich keinen Menschen mehr auf dieser Welt ohne Jesus. Vom Kreuz Jesu her sehe ich keinen Menschen mehr ohne Jesus. Dafür will Jesus dir die Augen öffnen. Dass du nur noch so durch diese Welt gehst und nichts und niemand mehr ohne Jesus Christus in den Blick nimmst. Ich sehe keinen Menschen mehr richtig, wenn ich nicht zuerst das über seinem Leben sehe, was Gott schon längst für ihn getan hat. Die Ernte ist groß, weil Jesus Christus groß ist. Und diese Menschen, die wir dann sehen, und ich freue mich, dass sie dieses Projekt 42 Tage Leben für meine Freunde, dass sie das angeht. Und dann wünsche ich euch, dass ihr dabei bedenkt, dass die Menschen, die ihr nun erreichen wollt, nicht erst wertvoll sind, wenn sie Christen geworden sind. Die sind vorher schon wertvoll. Die sind so wertvoll, dass Gott seinen Sohn für sie gegeben hat. Und dass wir mit dieser Sicht sie in den Blick nehmen können. Ich möchte euch bitten, dass ihr als Gemeinde diese Sicht untereinander teilt und immer wieder den Blick füreinander hebt und einander helft, nicht die 2 Meter vor die Fußspitzen zu gucken, sondern immer wieder hinzuschauen, was er euch sehen lässt. Du siehst keinen Menschen, nicht dein Kind, nicht dein Ehepartner, nicht den Nachbarn oder den, der dir krumm kommt, der dir schwierig ist. Du siehst ihn nicht mehr richtig, wenn du ihn nicht im Lichte Gottes siehst. Und dann sagt Jesus hier an dieser Stelle, die Ernte ist groß. Ihr Lieben, er hat nicht gesagt, die Arbeit ist viel. Die Leute mit der falschen Sicht, die kommen bei diesem Wort ganz schnell zu dem anderen Satz, die Arbeit ist viel. Viel zu viel für uns paar Leute. Nein, die Ernte ist groß und wir lassen uns begeistern durch den Heiligen Geist mit dieser Sicht. Und dann sagt er, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seinen Weinberg sende. Das ist ein anderes Gebet, nicht ein trauriges Herr, bitte schenke uns doch Mitarbeiter. Und wer dieses Gebet hört, der sagt, oh, ich verlasse fluchtartig den Raum. Und wer nicht bei 3 auf den Bäumen ist, der hat sich schnell verdrünnisiert, weil er sagt, oh, bitte, Herr, sende, sende, wen du immer senden willst. Und manche älteren Geschwister, die lesen dann auch noch das wunderschöne Lied in unseren alten Gemeindeliederbüchern. Und da heißt es ja in dieser wunderschönen Strophe, o Herr Jesu Ehrenkönig, die Ernte ist groß, der Schnitter wenig. Drum sende treue Zeugen aus, send auch uns in Gnaden viel frohe Gäste einzuladen, zumal in deines Vaters Haus. Lied 394, Vers Strophe 3. Send auch uns in Gnaden. Da singen einige dann lieber, lieber heiliger Florian, beschützt mein Haus, zünd's andere an. Ja, liebe Geschwister, wenn wir die Ernte aus dem Blick verlieren, wenn man nicht immer die Schönheit dessen im Herzen trägt, was Gott uns sehen lässt, dann werden wir nach Ausseewegen suchen. Das haben einige getan. Die haben dann ganz besondere Evangelisationen veranstaltet. Und dann haben sie Bruder XY eingeladen, so eine richtige Evangelisationskanone, so ein Mähdrescher, der reihenweise alles ummäht. Ja, und die Leute, die sind dann so bevollmächtigt. Und man hat dann immer gemeint, Vollmacht heißt dann immer so, ja, wenn man dann den Erfolg sieht. Quatsch! Vollmacht ist nichts anderes, als wenn der Heilige Geist durch Jesus Christus uns bevollmächtigt, in seinem Auftrag zu den Leuten zu gehen. Da sind wir bevollmächtigt. Wenn ich meinen Sohn zur Bank schicke mit einer Bankvollmacht, dann kann er in meinem Namen handeln. Das ist Vollmacht. Ja, aber nicht Erfolg. Sondern dann heißt das an dieser Stelle, dass wir in seinem Namen unterwegs sind. Liebe Geschwister, lasst uns unterwegs sein zu den Menschen, aber das schafft ihr nur mit einer klaren Sicht. Siehe, ich mache alles neu. Siehe nicht auf dich selber, siehe auf den Herrn. Und dann schau nicht nach den großen Erntegeräten, halt da nicht die Ausschau nach, sondern sieh einfach auf diesen Herrn, der alles getan hat. Liebe Geschwister, ihr wollt ja gleich noch essen, deshalb will ich nicht so lange machen. Aber wisst ihr, eins wünsche ich mir so sehr. Wenn immer ich in Rheinbach bin, dass hier Menschen, Männer und Frauen sitzen, die mit dem Herzen gucken können, die hinschauen können, die durch den Heiligen Geist im Blick auf Jesus diese Welt, ihren Nächsten und auch sich selbst neu in den Blick nehmen können. Großer Gott und Vater, lehre mich, doch mit deinen Augen sehen. Es ist eins meiner Lieblingslieder. Ich habe gefragt, ob wir es miteinander singen können. danke euch Musikern, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Und vielleicht schaffen wir das ja wirklich, Gott das von unserem Herzen sagen. Lehre mich durch deinen Geist mit deinen Augen sehen. Gott segne euch. Ihr seid angesehene Leute von Gottes Gnade. Und jetzt schaut auch fröhlich aus der Wäsche. Amen.